Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen und die will ich euch natürlich auch im Jahr 2019 zunächst einmal vorstellen. Das ist zum einen Markus Schulz. Hallo Markus.
Hallo, grüß euch.
Und zum anderen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Wir wollen uns heute ein wenig über die Hinrunde des ersten FC Nürnberg unterhalten. Das neue Jahr hat begonnen, die Bundesliga allerdings noch nicht. Und deswegen ist es Zeit, nochmal ein bisschen zurückzublicken. Wie verliefen denn nun die ersten 17 Saisonspiele des ersten FC Nürnberg? Wie sah es im DFB-Pokal aus? Was war unserer Meinung nach gut? Was war schlecht? Wie haben sich Trainer und Spieler präsentiert? Und all das wollen wir, wie gesagt, mal so ein bisschen aufarbeiten, nochmal Revue passieren lassen, um dann am kommenden Sonntag, am Sonntag nächste Woche, bereit zu sein, wenn der Bundesliga-Klassenerhalt dann doch noch gelingen soll. Im ersten Spiel geht es ja dann gegen Hertha BSC. Aber bis dahin ist eben noch ein bisschen Weg zu gehen. Stefan, lass uns mal anfangen mit dem Saisonstart. Wir haben uns gerade eben darüber unterhalten, dass wir den Saisonstart mal so bis zum sechsten Spieltag betrachten. Da lief es ja eigentlich ganz ordentlich. Der ein oder andere, da schließe ich mich nicht aus, war positiv überrascht und es nährte natürlich dann auch die ein oder andere Hoffnung. Wenn du an den Saisonstart zurückdenkst, der ja nun mittlerweile doch eine ganze Weile her ist, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
Ja, auch, dass ich positiv überrascht war. Also ich mache da keinen Hehl draus, dass ich mir nichts ausgerechnet habe in der Liga mit unserer Mannschaft, mit der Aufstiegsmannschaft. Und wir haben dann in Berlin ein super Spiel gemacht eigentlich, hätten da mehr mitnehmen müssen. Haben dann ein sehr gutes Heimspiel gegen Mainz 05, wo wir eigentlich die Mainzer in der zweiten Halbzeit ja fast schon an die Wand gespielt haben, holen da eigentlich zu wenig mit einem Punkt. Holen dann nochmal einen Punkt in Bremen, wenn auch vielleicht etwas glücklich am Ende, aber es hat schon so gezeigt, dann auch dann noch mit dem Heimsieg am Ende gegen Hannover am vierten Spieltag, glaube ich. Da dachte ich eigentlich, ja, wir sind in der Liga angekommen und wir können mithalten und also Klassenerhalt ist ein sehr realistisches Ziel.
Markus, es war dann so, dass auf diese ersten vier sehr ordentlichen Spiele, teilweise guten Spiele, der erste Rückschlag am fünften Spieltag folgte. Borussia Dortmund hat den Club richtig Lehrgeld zahlen lassen. Aber darauf folgte dann eben auch, und das ist dann das letzte Spiel in unserer Besprechung der Startphase, der Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es so, dass ich gerade zu Saisonbeginn den Eindruck hatte, okay, da gibt es eben Mannschaften, die sind klar besser als wir, Dortmund eben zum Beispiel. Aber der Club ist da, wenn es drauf ankommt.
Ja, ging mir schon auch so. Also uns war, glaube ich, allen vor der Saison bewusst, dass es eine schwere Saison werden wird. Dass alles andere als der direkte Wiederabstieg schon eine Überraschung, wenn er sogar noch mehr ist. Und dann in Dortmund hat es uns dann halt mal so richtig erwischt. Wir haben einen rabenschwarzen Tag gehabt, die Dortmunder einen echten Sahnetag. Da gab es dann halt kräftig auf die Mütze. Wir sind zwar auch wieder zum Teil dafür gelobt worden, dass wir uns nicht hinten reingestellt haben, sondern versucht haben, das Spiel von Dortmund mitzuspielen. Aber ja, ist dann halt in einer 7:0 Auswärtsniederlage geendet. Und erfreulicherweise kam dann gegen Düsseldorf gleich im nächsten Heimspiel die entsprechende Reaktion der Mannschaft und sie hat dann gezeigt mit einem 3:0 Heimsieg, dass das halt doch vielleicht mehr oder minder ein Ausrutscher gewesen sein könnte.
Nach diesen sechs Spieltagen sah es ja eigentlich erstmal alles ganz gut aus. Man stand dann auf Platz 10 in der Tabelle, hatte sich in Heimspielen ordentlich präsentiert, auswärts so seine liebe Mühe und Not gehabt, aber auch da war es zumindest gegen Hertha und gegen Bremen okay, bis zumindest akzeptabel. Stefan, ich weiß nicht mehr, wie es dir danach ging, aber du hattest ja gerade schon so ein bisschen gesagt, mal der Eindruck, dass der erste FC Nürnberg in der Liga angekommen ist. War dann vielleicht die Erwartungshaltung nach diesen 6 Spieltagen schon zu hoch, auch angesichts dessen, dass man eben 2 ziemlich leichte Gegner, 3 ziemlich leichte Gegner in einer tendenziell für den ersten FC Nürnberg natürlich sauschweren Liga bekommen hat, dass dann ja da letzten Endes eine Erwartungshaltung um den Verein auch herrschte, die gar nicht erfüllt werden konnte?
Naja, leicht waren die Gegner nicht, ne? Wenn man jetzt mal so sich nach der Rückrunde die Tabelle anguckt, wo die Mannschaften stehen, gegen die wir da gepunktet haben, war das sicherlich jetzt keine einfachen Gegner. Also ich glaube, ein Druck von außen kam ja eigentlich so gut wie gar nicht. Also ich glaube, die meisten Fans, das hat man auch im Stadion gemerkt, dass nach Niederlagen die Mannschaft auch beklatscht wurde, dass man eigentlich froh war, dass man wieder aufgestiegen ist und dass die Ergebnisse mehr oder weniger zweitrangig sind, ne? Also ich weiß es nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt gleich auf das Leipzig-Spiel noch zu sprechen kommen willst, aber das war ja dann so der Knackpunkt für mich auch, wo dann bei mir erste Zweifel kamen, ob wir das wirklich packen können.
Markus, wie ging es dir?
Ja, ich muss gestehen, ich war vor der Saison war ich sehr, sehr skeptisch, ob wir mit unserem Kader in der ersten Liga mithalten können. Und so nach diesen ersten Spielen, das Düsseldorf-Spiel möchte ich da schon noch mit reinnehmen, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht kannst du ja da in der Liga doch ein bisschen was mit unseren Tugenden, also mit dieser mannschaftlichen Geschlossenheit. Einer läuft von anderen, relativ ausgeglichener Kader trotz allem. Vielleicht können wir da schon ein bisschen was reißen. Und ja, war in dem Sinn dann von mir vielleicht doch eine Fehleinschätzung, was dann aber nicht heißt, dass ich so im Nachhinein dann jetzt extrem enttäuscht bin oder so, sondern halt mehr oder minder nur wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet.
Du hast es angesprochen, Stefan. Es kam dann das Leipzig-Spiel, das ich aus großer Entfernung zum Glück nur verfolgen musste, worüber ich nach wie vor nicht böse bin. Und damit dann auch so ein bisschen die Wende innerhalb der Saison. Das Leipzig-Spiel war dann das erste von jetzt am Ende 11 Stück in Folge, die der erste FC Nürnberg in der Bundesliga nicht gewinnen konnte. Und ich weiß noch, wie ich damals dachte, das ist nicht schlimm, gegen Leipzig eine Packung zu kriegen, aber eben nur 2 Spieltage nach dem Dortmund-Spiel schien es, als habe man aus den Fehlern nicht gelernt, nur um dann im Nachhinein festzustellen, es ist eigentlich noch viel schlimmer. Man hat aus den Fehlern gelernt und hat trotzdem nochmal richtig auf die Fresse bekommen, um es ganz salopp zu sagen.
Ja, mir ging es da ähnlich. Also das 7:0, das war für mich so, also in Dortmund, das tat schon weh, aber dann mit dem 13:0 Heimsieg gegen Düsseldorf, wo man das ein bisschen begradigt hat, hat man sich gedacht, okay, das in Dortmund war ein Ausrutscher, kann passieren, dass dann am Spieltag darauf, dass du ähnlich zerlegt wirst und mit dem 6:0 auch noch wirklich gut bedient warst am Ende. Also das hätte auch durchaus höher ausfallen können. Ja, wie gesagt, da kamen bei mir auch schon die ersten Zweifel, ob das in allen Mannschaftsteilen angefangen vom Trainer, der da sicherlich nicht ganz unschuldig ist an diesen Niederlagen, ob das dann wirklich reicht. Also das darf halt nicht passieren, auch als Aufsteiger. Ich meine, du darfst dich nicht so zerlegen lassen. Es ist auch halt immer eine Frage des Wies. Und in Leipzig sind wir in der ersten Halbzeit waren wir vollkommen taktisch, vollkommen überfordert und das Schlimme war für mich in diesem Spiel zu sehen, dass wir von außen überhaupt nicht auf den Spielverlauf eingewirkt haben. Also wir haben weiter unsere Taktik so gespielt, wie wir dachten, dass wir sie spielen und sind damit den Leipzigern ins offene Messer gerannt und ja, das darf halt einfach nicht passieren.
Ja, da sprichst du einen Punkt an, Markus, es war so, dass dann gegen Hoffenheim im Spiel darauf eine anständige erste Halbzeit folgte. In der zweiten hat man dann seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Gegen Eintracht Frankfurt gab es einen überraschenden Punktgewinn, wo wir gegen Bremen noch Glück gehabt haben. Waren wir dann dieses Mal dann eben jene, die im Pech waren. Punkte gegen Augsburg, auch da kam man spät zurück. Und dann wurde es eigentlich erst so richtig bitter. Man verlor gegen einen bis dato desolaten VfB Stuttgart, unterlag auf Schalke sehr deutlich. Und ja, das 1:1 gegen Leverkusen kann man, glaube ich, auch noch in die Kategorie Kuriositäten-Spiele packen. Das hatte ja mit Fußball nur bedingt viel zu tun. Und dann folgten zum Abschluss der Hinrunde zu allem Übel nicht nur 4 Niederlagen, sondern eben auch noch 4 Niederlagen, und darüber werden wir, denke ich, später nochmal ausführlicher sprechen, in denen kein Torerfolg gelang und viel wichtiger wahrscheinlich noch, nicht mal richtige Chancen herausgespielt wurden. Wenn du auf die restliche Hinrunde blickst, was kommt dir da in den Sinn? Wie hast du die erlebt?
Ja, also du hast es angesprochen, das Spiel gegen Stuttgart, das dürfte wahrscheinlich so eigentlich der große Wendepunkt in unserer ganzen Hinrunde gewesen sein. Also bis dahin hatten wir immer noch ansprechende Leistungen gezeigt, sind auch für unser Spiel immer wieder gelobt worden, sei es von gegnerischen Trainern oder auch von Journalisten. Aber dann gegen Stuttgart dieses 0:2, das war halt irgendwie so ein kompletter Knackpunkt. Also seitdem hat man auch ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht in der Mannschaft nicht hundertprozentig alles stimmt, dass da ein bisschen Unruhe drin ist. Ja, irgendwie läuft seitdem halt nicht mehr so arg viel zusammen. Und wie du schon sagtest, also die letzten Auftritte vor der Winterpause jetzt, ich möchte mal die erste Halbzeit gegen Gladbach, die eigentlich noch recht ansprechend war, da mal rausnehmen. Aber ansonsten war es wirklich ja, fast schon Aufgabe vom Feind. Und da bin ich jetzt gespannt, wie sie da sich jetzt dann in den nächsten Spielen dann wieder präsentieren wollen, um auch jetzt nicht irgendwie das Vertrauen der Kurve, das ja trotz allem immer noch da war. Also es gab, zumindest habe ich nichts davon mitbekommen, irgendwie böse Schuldzuweisungen an Mannschaften oder an einzelne Spieler. Und da müssen sie jetzt aber auch ein bisschen was zeigen, weil sonst befürchte ich, könnte es da auch noch zu Unruhe kommen.
Bevor wir dann gleich in die detailliertere Analyse gehen, was Spieler, Trainerentscheidungen und so weiter angeht, müssen wir natürlich noch ganz kurz über den DFB-Pokal sprechen. Stefan, auch der gehört zur Hinrunde. 2 Spiele gab es. Erste Runde, zweite Runde logischerweise. Der erste FC Nürnberg ist immer noch dabei. Am Anfang ging es gegen den krassesten Underdog von allen vielleicht, den SV Links. Da hat man sich mehr schlecht als recht, aber irgendwie aus der Affäre gezogen, 2:1 dann gewonnen. Gegen Hansa Rostock ging es dann sogar ins Elfmeterschießen. Die positive Auslegung ist vielleicht, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss.
Ja, also die Pokalspiele, die klammere ich da gerne mal aus. Ich erinnere auch immer gern dran, wie wir 2007 Pokalsieger geworden sind. Der erste souveräne Sieg war das Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Den Rest hat man sich da auch durchgewurschtelt, und so ist es halt meistens im Pokal, auch so für so eine Mannschaft wie den FCN. Links hast du am Anfang im Sommer, da steckte die Vorbereitung noch in den Knochen, aber im Endeffekt haben wir verdient gewonnen, 2:1, auch wenn das Ergebnis knapp war. Und klar, gegen Hansa Rostock, ein guter Drittligist, die da volles Stadion haben, die alles reinwerfen. Haben uns dabei auch gut aus der Affäre gezogen. Wir lagen dann zurück, 2:1, sind wieder zurückgekommen und dann halt im Elfmeterschießen. Klar, das ist dann vielleicht am Ende auch ein bisschen glücklich, aber munterputzen weiter geht, so ist es halt im Pokal.
Was mich ja bis heute an diesem Spiel erstaunt, war, wie klar mir war oder wie sicher ich mir war, dass wir dieses Elfmeterschießen gewinnen würden. Keine Ahnung, wo das herkam, aber es sollte ja am Ende dann
so sein. Ich war mir da nicht sicher.
Ja, keine Ahnung. Ich stand da im Stadion und hatte irgendwie da ein Gottvertrauen, nachdem das Spiel vorher wirklich ja kein tolles war, dass es dann irgendwie funktionieren wird. Ich hoffe oder ich wünschte, ich könnte das Gottvertrauen darin haben, dass wir am Ende nicht absteigen. Das ist leider nicht so gegeben. Und warum das der Fall ist und was in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga Anlass zum Zweifeln daran gibt, das werden wir gleich besprechen hier auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Gerade eben haben wir uns bei Total Beklubbt nochmal so ein bisschen durch die Hinrunde gehangelt, die der 1. FC Nürnberg gespielt hat. Haben uns nochmal ein bisschen die Spielergebnisse angeschaut, die ja leider Gottes nicht so viel Anlass zur Freude bieten. Und haben dabei aber noch einen Punkt ausgeklammert, den wir jetzt mal ein Stück genauer betrachten wollen. Zu Gast sind immer noch Stefan und Markus. Und Markus, wir müssen natürlich über das Thema Verletzungen sprechen. Es war jedem vor der Saison klar, dass der 1. FC Nürnberg nur eine Chance auf den Klassenerhalt haben wird, wenn nicht allzu viel schief geht, wenn man nahezu immer das beste Spielermaterial zur Verfügung hat. Wir hatten es gerade eben schon beleuchtet, ab dem 7. Spieltag gab es dann so ein bisschen die Wende und dann kam halt eins zum anderen. Es setzte dann eine Verletzung nach der anderen eben. Enrico Valentini fiel genau wie Eduard Löwen ab dem 9. Spieltag dann aus. Das war das 1:1 gegen Frankfurt. Christian Matenia, den erwischte es dann letzten Endes ab dem 13. Spieltag, nachdem man auf Schalke ordentlich auf die Mütze bekommen hatte. Dann fehlte auch noch Hanno Behrens zum Abschluss der Hinrunde, als es da ja dann sowieso schon nicht mehr so gut um den FCN bestellt war. Und zwischendrin fehlte auch noch Michael Ishak. Wie groß ist der Anteil dieser Verletzungen an der Misere, die der Club da erlebt hat?
Ja, einen hast du jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich meine, Everton war schon vor dem ersten Saisonspiel verletzt und ist irgendwie bis heute noch nicht so wieder richtig in den Tritt gekommen. Wir haben halt einen relativ schmalen Kader, zumindest von in der Spitze, und da fallen natürlich solche Verletzungen dann schon ziemlich ins Gewicht, gerade wenn es Spieler sind, wie du schon sagtest, Enrico Valentini, da haben wir kein wirkliches Backup, zumindest hat sich Bauer nicht als solches dann bewiesen. Hanno Behrens als absoluter Führungsspieler, wenn der dabei ist, das merkst du halt. Und wenn dann nicht nur ein Spieler ersetzt werden muss, sondern gleich eine ganze Latte an Spielern, Eduard Löwen kommt ja auch noch mit dazu, merkt man natürlich. Und das kriegt der 1. FC Nürnberg eben nicht so einfach weggesteckt. Und ja, die Folgen, die haben wir ja dann gesehen. Also je mehr Spieler dann auch gefehlt haben, umso mehr ist dieses fragile Konstrukt dann in sich zusammengebrochen. Und ja, müssen wir mal gucken, wer jetzt dann das Trainingslager heil übersteht und dann im ersten Rückrundenspiel gegen Hertha auf dem Platz stehen kann.
Ja, du sprichst es an. Wir wollen noch gar nicht so sehr vorausblicken, aber an dieser Stelle sei es natürlich erwähnt, Robert Bauer wird die ersten Spiele verpassen, hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen im Trainingslager. Stefan, wie hoch ist deiner Meinung nach der Anteil der Verletzungen und eben auch vor dem Hintergrund des Zeitpunkts der Verletzungen?
Ja, verletzte Stammspieler sind natürlich immer ein Problem. Das ist in Nürnberg so, das ist wahrscheinlich in München so, das ist in Dortmund so. Klar, wenn dir Löwen ist für mich so ein extrem wichtiger Spieler beim Club, weil er recht zweikampfstark ist, weil er sehr viel Präsenz auf dem Platz hat. Solche Spieler fehlen natürlich. Auf der anderen Seite haben wir auch viele Spieler auf der Bank gehabt, die da nicht gespielt haben, wie in Kubo zum Beispiel, ne, der für mich am Anfang der Saison schon gezeigt hat, dass er in der Zentralen ein wichtiger Mann ist. Und das war auch so ein Denken, das uns in den letzten Wochen gefehlt hat, dass du da im Mittelfeld einen Spieler hast, der mal einen Ball halten kann, der ein Dribbling gehen kann, der einen Pass in die Spitze spielt. Auch Pereira, der jetzt in den letzten Spielen immer mal gespielt hat und mich positiv überrascht hat, was er sonst in der Hinrunde nicht gemacht hat. Wir haben aber auch einen breiten Kader. klar, in der Spitze ist er recht dünn, gebe ich dem Markus absolut recht. Aber wir haben auch einen breiten Kader und eigentlich plant man ja die Saison so, dass man genug Alternativen hat. Und wie sich jetzt am Ende leider für mich rausstellt, sind die Alternativen leider nicht auf dem Niveau, wie es im letzten Jahr waren, wo wir aufgrund dessen quasi schon aufgestiegen sind, weil wir quasi Spieler 1:1 ersetzen konnten auf dem Platz, und das ist aktuell nicht gegeben, und ja klar, das ist natürlich ein Problem.
Ich erinnere mich noch, dass wir Mitte der Hinrunde eben mal noch genau davon ausgingen und da den Eindruck hatten, okay, da ist eine gewisse Rotation im System von Michael Köllner, die dann es eben auch schafft, Spielern, die aktuell in so eine kleine Formkrise gerutscht sind, Pausen zu gönnen, dafür dann eben jemand anderen zu bringen. Alexander Fuchs beispielsweise begann ja sehr stark, fiel dann in so ein kleines Loch, dafür war dann Simon Rein auf einmal so ein bisschen da wie Kai aus der Kiste, machte gute Spiele, aber genau das bewahrheitete sich eben nicht. Und damit möchte ich mal zum ersten Punkt bezüglich Trainerentscheidungen kommen, über die immer wieder sehr, sehr viel gesprochen wurde. Der erste FC Nürnberg hat seit März keine 2 Spiele hintereinander mit derselben Startelf bestritten. Es wird sehr viel rotiert. Spieler wandern von der Bank auf die Tribüne, von der Tribüne in die Startelf und umgekehrt. Und es ist nicht immer ganz klar, warum das geschieht oder vor welchem Hintergrund das geschieht. Michael Köllner verweist oft auf Trainingseindrücke und darauf, dass man sich dem Gegner anpassen müsse. Stefan, wie bewertest du dieses, ja, doch schon relativ extreme Rotieren in der Mannschaft des ersten FC Nürnberg?
Ja, schwierig. Also unter anderen Trainern hat man sowas oftmals als Trial and Error bezeichnet. Das, denke ich, kann man hier bei Michael Köllner auch mal ketzerisch anwenden. Also mir fehlt da irgendwie der rote Faden, die Linie. Also manches verstehe ich halt nicht, wie zum Beispiel Alexander Fuchs, der 4 Spiele quasi auf der Tribüne sitzt und dann plötzlich in die Startelf rotiert. Da fragt man sich als Fan dann schon, warum? Ne? Das ist schwierig. Ne? Und wenn man es dann jetzt auf dem Platz sieht, auch die letzten Wochen halt, dann merkst du halt, dass da Automatismen fehlen, dass da gerade im Offensivspiel, wenn es nach vorne geht, wenn da jedes Mal ein anderes Trio da vorne spielt oder andere 3 Spieler, du merkst halt einfach, dass die nicht eingespielt sind, auch wenn das vielleicht auf dem Papier her, vom Training her, ich kann das schon gewissen Grad, kann ich da schon Michael Köllner nachvollziehen, wenn er sagt, hey, ich glaube, der Spielertyp passt besser zu dem Gegenspieler. Das mag vielleicht so sein, aber dann fehlt dir am anderen Ende die Eingespieltheit, und dann hast du vielleicht einen gut eingestellten Spieler, aber eine schlecht eingestellte Mannschaft. Also so kam es mir jetzt in den letzten Wochen vor, und dass wir halt auch keine wirkliche Stammelf haben. Ne? Also es ist ja jede Woche quasi eine neue Startelf mit mindestens 1-2 Wechseln. Und klar, da waren die Automatismen schwierig.
Markus, Automatismen ist das eine Stichwort, gerade in der Offensive, über die wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, leider Gottes. Es ist natürlich aber auch so ein bisschen ein Problem vor dem Hintergrund, dass dann gewisse defensive Abläufe nicht stimmen können. Stefan hat gerade gesagt, ihm fiel es teilweise schwer, das nachzuvollziehen. Wie ging es dir? Ich kann dem ehrlich gesagt völlig beipflichten, weil es manchmal so willkürlich erscheint und Michael Köllner das meiner Meinung nach nicht perfekt nach außen kommuniziert.
Ja, es ist schwierig, das manchmal nachzuvollziehen. Ich unterstelle Michael Köllner jetzt einfach mal, dass er sich mit Sicherheit was dabei denkt, dass das Ganze auch fundiert ist, weil ich schätze ihn jetzt nicht so ein, dass er im Moment einfach nicht weiter weiß und dann die Würfel auspackt, wen er dann zwischen Startelf und Tribüne rumrotiert. Aber es macht es natürlich schwierig. Auf der anderen Seite muss man ihm aber auch mal eins zugutehalten. Nach gewissen Ergebnissen muss er reagieren, er muss was ausprobieren. Dann kommen die Verletzungen dazu, und das macht es nochmal schwieriger. Und was für mich der wichtigste Punkt ist, wir haben halt sehr viele Spieler, die ihre Chance dann mal über ein, zwei Spiele bekommen und da aber auch nicht wirklich was dann an Leistung zurückkommt. Ne? Und Michael Köllner will sich dann halt auch nicht irgendwie wahrscheinlich vorwerfen lassen, dass er dem Ganzen tatenlos zusieht. Dann greift er halt immer mal sehr gern in die Trickkiste. Stefan hat es gesagt, also Fuchs zum Beispiel, Anfang der Saison war er in der Startelf, dann war er mehrere Spiele, ist er mal gependelt, dann war er komplett auf der Tribüne, in München wird er plötzlich dann für die Startelf ausgepackt. Ja, es ist sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Würde ich mir auch etwas mehr Hintergrundinfos wünschen oder zumindest Erklärungen, wie sowas dann sein kann, weil die Sprünge sind halt schon wirklich ziemlich extrem.
Ja, nicht tatenlos zusehen ist vielleicht das richtige Stichwort, mit dem wir zum nächsten Thema kommen. Ich hatte in der letzten Saison oft den Eindruck, dass, wenn die erste Halbzeit nicht so gut war, Michael Köllner in der Halbzeitpause die richtigen Worte fand, die richtigen Kniffe fand, um das Spiel noch zugunsten des ersten FC Nürnberg zu entscheiden oder zumindest den Trend in die richtige Richtung gehen zu lassen. Und das ist was, da muss ich sagen, das fehlt mir in dieser Saison sehr oft komplett. Wir haben das Mainz-Spiel gehabt, darüber haben wir gesprochen, als die zweite Halbzeit wirklich um Welten besser war als die erste. Aber wir haben eben es auch sehr, sehr oft gehabt, dass die erste Halbzeit nicht gut war und sich in der zweiten Halbzeit wenig geändert hat. Stefan, du warst oft im Stadion, konntest es dann vielleicht auch so ein bisschen besser noch beurteilen, wie Michael Köllner sich an der Seitenlinie gegeben hat. Ist das ein falscher Eindruck, den ich habe? Ist das vielleicht auch einfach der Tatsache geschuldet, dass du in der Bundesliga gegen, quasi 16, 17 bessere Mannschaften in der Halbzeit auch einfach nicht so viel ausrichten kannst, oder würdest du mir beipflichten?
Ja, also letztes Jahr, gebe ich dir recht, war das sicherlich so, dass wir da oft in der Halbzeit reagiert haben und dann das Spiel besser wurde. Diese Saison ist es nicht so, mit Ausklammerung dieses Mainz-Spiels. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich vermute einfach mal, dass die erste Liga, die ist halt einfach um Welten der zweiten Liga voraus. Wir sind letztes Jahr in der schwachen zweiten Liga aufgestiegen und sind jetzt in der starken ersten Liga, sage ich mal so. Da hast du andere Trainer, die sind auch nicht auf der Brotsuppe dahergeschwommen, so ungefähr. Die wissen auch, wie es geht, die reagieren natürlich dann auch, wenn wir jetzt mit 0-0 in die Pause gehen oder so, dann denken sich die anderen Trainer vielleicht auch was aus, wie man uns knacken kann. Und so ist es halt dann. Ne? Also ob man jetzt da wirklich dem Trainer da einen Vorwurf machen kann, weiß ich nicht. Klar ist natürlich, oder Fakt ist natürlich, dass es im letzten Jahr geklappt hat und dieses Jahr nicht.
Also was man dem Trainer nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht engagiert weiterhin an der Seitenlinie steht. Also da ist er wie eh und je mit Herzblut dabei. Woran ich es mir vielleicht ein bisschen erklären könnte, ist eben auch die Tatsache, in der letzten Saison hatten wir einige Spieler, die wirklich an ihrem oberen Leistungsende auch gespielt haben, die wirklich in einer prima Form waren und die in dieser Saison einfach der Musik noch ein bisschen hinterherhinken. Als Beispiele sind jetzt mal nur Hanno Behrens oder Tim Leibold genannt. Bei denen hat es halt in der letzten Saison dann eben auch noch gereicht, wenn die dann in der Halbzeitpause dann mal die Ärmel hochgekrempelt haben, ihre eigene Leistung nach oben gepusht haben und auch die Mannschaftskameraden mitgerissen haben. Aber das ist halt bei den beiden in dieser Saison auch nicht möglich gewesen. Und das sind halt lauter so kleine Mosaiksteinchen, die dann das ganze Bild dann irgendwie ergeben.
Ja, gutes Stichwort, das du lieferst, Markus. Darüber werden wir uns dann im nächsten Take unterhalten, nämlich die Leistung der einzelnen Spieler. Wir wollen ja nicht hier irgendwie alles dem Trainer anlasten, denn der steht am Ende nicht auf dem Platz. Wir wollen dann mal so ein bisschen in den Kader reinschauen. Wer hat uns da überzeugt, wer hat uns eben auch nicht überzeugt? Und ja, wie sind die Leistungen der einzelnen Clubspieler zu bewerten? Das gleich hier auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Der erste FC Nürnberg hat diverse Aufstiegshelden in seinem Kader, hat dann zu Saisonbeginn doch nochmal drei Spieler hinzubekommen. Und ja, alle zusammen haben es dann aber irgendwie nicht geschafft, uns besonders viele Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mein Name ist Felix Amrain, bei mir zu Gast sind immer noch Markus Schulz und Stefan Helmer und wir wollen uns nun über den Kader des ersten FC Nürnberg und vor allem über dessen Leistungen in den ersten 17 Bundesliga-Saisonspielen unterhalten. Markus, du hast gerade eben schon gesagt, da sind natürlich auch Spieler dabei, die waren letztes Jahr an ihrem Leistungslimit, die haben letztes Jahr eine große Verantwortung getragen, die Mannschaft getragen und schaffen das in dieser Saison noch nicht so. Hanno Behrens ist da sicherlich zu nennen, der wahrscheinlich auch ein bisschen seiner Position geschuldet oder dem Spiel, wie es jetzt abläuft, geschuldet, nicht in die Rolle finden kann, in der er ja letzte Saison war. Wir haben auch schon so ein bisschen über Everton geredet, der ja jetzt seit Weile wieder fit ist, aber trotzdem es nicht schafft, an Georg Markreiter und Lukas Mühl vorbeizukommen. Welche Spieler haben dich und vor allem aus welchem Grund in der Hinrunde ja leider negativ überrascht?
Ja, also an erster Stelle ist zwar ein Neuzugang, aber von dem hätte ich mir eindeutig viel, viel mehr versprochen. Das ist Robert Bauer. Anfang der Saison hat es geheißen, es ist ein enger Kampf zwischen Enrico Valentini und ihm um die Position rechts hinten in der Viererkette. War ich eigentlich auch im ersten Moment relativ überzeugt, dass sich Bauer da durchsetzt, weil er ja bei seinen bisherigen Stationen in der Bundesliga und allein durch seine Erfahrung von ziemlich vielen Bundesligaspielen, dass er sich da gegen Enrico Valentini vielleicht durchsetzt. Aber ja, die Male, die er dann gespielt hat, hat man dann gesehen, er ist kein Deut besser. Hat seine Erfahrung, die er hat, in keiner Weise demonstrieren können. Zweikampfschwach, irgendwie gar nicht wirklich eingebunden und ist für mich eigentlich in der Hinrunde das große Negativbeispiel jetzt gewesen.
Stefan, würdest du dem beipflichten oder hast du da andere Spieler auf dem Zettel?
Ich habe da mehrere. Also klar, was der Markus sagt, Robert Bauer, kann ich ihm vollkommen zustimmen. Also da habe ich mir auch mehr erwartet. Das, ja, ich will jetzt nicht sagen, war der schlechteste Mann in der Hinrunde, aber überzeugt hat er mich auch überhaupt nicht. Wen ich da vielleicht noch mit ins Boot holen will, wo man aber ein bisschen nachsichtig sein muss, ist Sebastian Kerk, der nach seiner Verletzung überhaupt nicht mehr an das Leistungsniveau anknüpfen konnte, was er mal hatte. Da kommt es mir manchmal auch so vor, dass er vielleicht auch von dieser ersten Liga noch ein bisschen überfordert ist, dass das ein bisschen zu früh für ihn ist. Behrens war deutlich stärker in der letzten Saison. Hätte ich eigentlich auch stärker erwartet. Und natürlich dann auch die Neuzugänge, Pereira jetzt am Anfang, wenn man jetzt mal die letzten Spiele ein bisschen ausklammert. Also von so einem Spieler hätte ich mir natürlich auch deutlich mehr erwartet, als das, was er uns in den meisten Teilen der Vorrunde präsentiert hat.
Ja, lustig, dass gefühlt bei Pereira und Kubo die Form so genau entgegengesetzt verlief. Also Pereira überhaupt nicht in die Mannschaft gekommen oder ja keine Rolle gespielt. Der war ja wirklich auch schon so ein Stück weit abgeschrieben. Ich weiß noch, als der in Rostock in der Startelf stand, habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hat ein katastrophal schlechtes Spiel gemacht und durfte gefühlt, ich weiß gar nicht, hat glaube ich sogar durchgespielt am Ende. Hat jetzt aber zuletzt, du hast gesagt, da zumindest so ein bisschen den Trend mitgenommen, scheint auch im Trainingslager ganz gut drauf zu sein und hat aktuell wohl ein bisschen die Nase vorn. Yuya Kupo, weiß ich noch, da hat man mit der Zunge geschnalzt, hat sensationelle Auftritte am Anfang gehabt und ist dann aber in ein Loch gefallen, aus dem er sich seitdem nicht mehr so richtig rausgearbeitet hat. Also die beiden, ja, bislang auch eher eine Enttäuschung, wenngleich da die Formkurven verschieden verlaufen. Bei Hanno Behrens, ja, wie gesagt, da ist es irgendwie für mich manchmal auch schwierig, seine Leistung zu beurteilen. Es ist, macht nicht immer schlechte Spiele, aber er ist einfach nicht mal so der auffällige Spieler, wie er in der vergangenen Saison, der in der vergangenen Saison war. Und ja, Tim Leibold bis gefühlt zur Mitte der Hinrunde jemand, der noch vorangegangen ist und seitdem sich dann auch irgendwie so ein Stück weit da in das Schicksal der Mannschaft eingliedert und jemand, den wir noch nicht genannt haben, auch wenn es natürlich immer nicht so schicklich ist, auf einen Torwart einzuprügeln, ist leider Gottes Fabian Pretlo, der ja dann ja seinen Posten nach dem zweiten Debakel verloren hat, sein Stammtorhüter-Dasein zwischen dem Pfosten und nach der Verletzung von Martinia zurückkam, nur um dann in der zweiten Halbzeit von Schalke gleich wieder eingeschenkt zu bekommen und jetzt hinten raus auch nicht so den sichersten Eindruck zu machen. Aber ja, so ist es leider und ja, Sebastian Kerk pflichte ich dir auch bei, da hat man den Eindruck, dass das einfach nicht, dass der nicht so ganz im Vollbesitz seiner Kräfte und vielleicht auch einfach nicht das volle Vertrauen in seinen Körper hat manchmal. Lasst uns mal darauf blicken, wer uns positiv überrascht hat, Stefan. Wer ist sein Nummer 1 positiv Beispiel?
Ja, also ich fange da mal in der Defensive an, das ist natürlich, also Marc Reiter ist, glaube ich, so für mich so der Spieler der Hinrunde, weil es einfach eine riesengroße Konstante war, auch wenn wir jetzt in der Liga die meisten Gegentore gefressen haben, was jetzt nicht unbedingt an der Innenverteidigung lag, meines Erachtens, weil die ist eigentlich schon sehr ordentlich gewesen, aber ja, Marc Reiter ist so ein Spieler, der hat 17 Spiele durchgespielt, hat, glaube ich, sogar den besten Notenschnitt von allen und das auch zu Recht, weil er einfach durchweg über die 17 Spiele konstant gute Leistungen gebracht hat und solche Typen bräuchte man eigentlich mehr in der Mannschaft.
Markus, Georg Marc Reiter auch bei dir weit oben auf dem Zettel?
Ja, vor allem als Führungsspieler, weil er eben auch eine Persönlichkeit auf dem Platz ist oder wenn ich jetzt an sein fast schon legendäres Interview nach dem 0-7 in Dortmund denke, einer, der vorangeht, der auch den Kopf mal hinhält und auch unbequeme Sachen mal anspricht und da in dieser Hinsicht für mich ein absoluter Führungsspieler. Und man muss aber auch, braucht man eigentlich nur zwei Schritte nach links gehen, die Entwicklung, die Lukas Mühl in dieser Hinrunde genommen hat, alle Achtung für so einen jungen Spieler. Er hat genau wie Marc Reiter auch 17 Spiele gemacht, ein Tor erzielt und für mich einen Riesenschritt nochmal gemacht und vielleicht auch mit dafür verantwortlich, dass wir von Everton in dieser Saison noch nicht so viel gesehen haben. Anfangs, wie gesagt, war Everton noch verletzt, aber zuletzt war Mühl eben auch so stark, dass Kölner keine Veranlassung gesehen hat, ihn mit Everton zu tauschen.
Da bin ich absolut bei dir. Also gerade Lukas Mühl habe ich nicht erwartet, dass der, wenn Everton dann erstmal wieder fit ist, also wenn mich vor der Saison jemand gefragt hätte, hätte ich einfach nicht erwartet, dass der Stammspieler über 17 Spieltage ist und es wahrscheinlich auch am 18. Spieltag noch sein wird. Georg Marc Reiter auf jeden Fall in seiner Rolle als Führungsspieler und natürlich auch als Zweikämpfer hat es, glaube ich, ja sogar in die Kicker-Bilder-Strecke geschafft, was die besten Zweikampfwerte der Liga angeht, einen Schritt nach vorne gemacht. Lasst uns mal ins Mittelfeld schauen. Gibt es da für dich positive Überraschungen, Stefan?
Ja, also mit Abstrichen André Petrak, ne, der eigentlich in dem letzten Jahr recht wenig zum Zug kam, also in der zweiten Liga und jetzt nach dem nach dem Aufstieg in der ersten Liga bei ihm merkt man halt, dass er schon erste Liga gespielt hat, dass er da Erfahrung hat. Er hat teilweise auch schon mal ein, zwei schlechte Spiele jetzt in der Vorrunde gemacht, aber von ihm war ich schon positiv überrascht. Ja, wie gesagt, Kubo wäre für mich ein Kandidat gewesen, wäre da nicht so ein bisschen abgebaut. Allerdings hat er auch dann relativ wenig Chancen jetzt im letzten Teil der Rückrunde bekommen, es nochmal auf Dauer zu zeigen. Ja, aber ich würde da schon Petrak herausstellen, vielleicht noch Wura, der ja aber schon dann fast zur Offensive zählt, eigentlich ein Mittelfeldspieler ist, aber offensiv eingesetzt wird. Ja, das sind so meine Kandidaten.
Ja, geht mir ähnlich. André Petrak, dass der so eine große und auch ja, teilweise wirklich wichtige Rolle spielt für den ersten FC Nürnberg, war, denke ich, nicht unbedingt vorherzusehen. Markus, hast du noch jemanden, den du im Mittelfeld mit Bienchen im Heft auszeichnen möchtest?
Also ich kann mich Stefan nur anschließen. Petrak und Misicjan sind da schon diejenigen, die da am meisten rausgestochen haben. Was ich nicht ganz unerwähnt lassen möchte, ist Simon Rein, der so wie Phoenix aus der Asche da dann plötzlich kam. Und er hat jetzt nur 6 Spiele gemacht, aber ich glaube, ein richtig schlechtes war nicht dabei. Und er hat gezeigt, dass er zumindest in der derzeitigen Form sich vor Patrick Ehrers nicht verstecken muss, der für mich auch immer noch so ein bisschen ein Rätsel ist, der nach seiner Verletzung nie wirklich hundertprozentig wieder zu seiner alten Form zurückgefunden hat. Und da ist Simon Rein ja, eine ganz gute Alternative, wenn er auch ein bisschen anderes Spielverständnis hat. Aber ja, das war es dann aber auch schon im Mittelfeld. Also war niemand, der sich dann wirklich so extrem dann aufdrängen konnte.
Ja, Patrick Ehrers, der ja gefühlt nicht nur eine Verletzung hatte, sondern da in den letzten Jahren tatsächlich ein Stück weit die Seuche am Fuß hatte. Ja, natürlich Simon Rein, bisschen schwierig vielleicht auch zu bewerten angesichts der kleinen Probenmenge, die wir da haben. Ich möchte ihn nicht von jeglicher Schuld freisprechen. Er stand 90 Minuten gegen Stuttgart auf dem Feld und das war ein Tag, da hat, glaube ich, keiner ein gutes Spiel gemacht. Im Angriff haben wir ja schon Misicjan gelobt, kam letzten Endes von Raskrad nach 2 Spieltagen und hat dann in jedem Spiel tatsächlich auch gespielt, 2-mal eingewechselt worden, ansonsten immer in der Startelf. Und das, Stefan, letzten Endes zu Recht, oder der belebende Offensivspieler und mittlerweile ja auch mannschaftsdienliche Offensivspieler, den der erste FC Nürnberg dringend braucht.
Ach, du hast mich angesprochen.
Ja.
Ja. Ich hatte es ein bisschen verwirrt. Ja, klar. Ne? Also das ist so ein bisschen, also ich sag mal so, ein besserer Sally. Ne? Sally hat ein ähnliches Tempo, aber haben wir schon oft hier drüber geredet, oftmals dann die falschen Entscheidungen getroffen, gerade so im letzten Drittel dann. Und da ist Misicjan schon viel, viel besser, also auch als Vorlagengeber manchmal. Er bringt viel Tempo mit, zieht Gegner auf sich, hat jetzt auch schon, ich weiß nicht, wie viele Tore hat er gemacht, nur das eine in Bremen, ja.
Ein Tor, 2 Vorlagen.
Das ist halt so ein bisschen der Schwachpunkt. Da hätte deutlich mehr rauskommen können. Ja, wir haben leider bloß einen Virtual Misicjan. Das ist halt vielleicht so unser Problem. Vorne hast du dann noch Ishak, der ja sich da so mehr so durch die Vorrunde jetzt geschleppt hat. Bei dem merkt man immer noch, dass ihm vielleicht auch so eine Verletzung noch ein bisschen nachhängt. Ich weiß nicht, ob er unter Schmerzen spielt oder wie das genau ist. Manchmal kommt er mir so vor, als wäre er nicht richtig fit. Und bei Adam Srelak hat zwei Tore gemacht, ein recht schönes, dieser Flugkopfball. Aber bei ihm habe ich auch so manchmal das Gefühl, dass er ein bisschen zu langsam ist für diese erste Liga und dass er vielleicht auch manchmal ein bisschen überfordert ist.
Ja, Adam Strelak, bei mir habe ich manchmal den Eindruck, dass er gar nicht unbedingt körperlich zu langsam ist, sondern einfach in der Entscheidungsfindung dann vor dem Tor ja den Tick zu lange braucht. Wen hast du in der Offensive noch auf dem Zettel, Markus?
Also ganz ehrlich, niemand weiter, weil es hat mich im Sturm eben die ganze Saison keiner so wirklich überzeugt. Ob das jetzt die persönlichen Leistungen sind oder dass ihnen die Fähigkeit dazu fehlt oder aber sie ganz einfach keine Vorlagen gekriegt haben, das lasse ich jetzt mal komplett außen vor, aber es ist einfach der Mannschaftsteil, wo wir am meisten noch Nachholbedarf haben.
Ja, du hast natürlich das Problem, was jetzt der Markus auch gerade angedeutet hat, an was es liegt, ne? Ob da die Flanken fehlen, ja, das ist so, glaube ich, so eine Gesamtgemengelage. Im Mittelfeld geht es los, du hast im Mittelfeld, Möwald ist weg, das war letzte Saison so ein Spieler, den jetzt Kubo eigentlich ersetzen sollte und Kubo spielt nicht und wäre eigentlich genau in der Zentrale die Position, die uns fehlt, ne? Einer, der im Mittelfeld ins Dribbling gehen kann, der Zweikämpfe gewinnt, der mal einen Gegner aussteigen lässt, der dann auch mal den tödlichen Pass spielt. Und ja, das fehlt uns halt, ne? Da fehlt im Mittelfeld, fehlt schon der erste Ballverteiler, der die Bälle nach links, rechts oder in die Mitte verteilt und dann fehlen die Flanken. Und damit sind auch die Stürmer vorne, die verhungern ja da teilweise. Ne? Also, das kann man ja sich dann angucken, wie viele Torchancen dann so einzelne Spieler haben dann im Sturm. Und was man vielleicht auch noch ansprechen könnte, ist, in der letzten Saison haben wir sehr viele Tore über Standards gemacht und das ist in dieser Saison überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, gegen Freiburg hat man gefühlt 20 Ecken und die sind alle verpufft.
Ja, da sprichst du was an, was wir auf jeden Fall noch thematisieren müssen. Ich habe noch einen Spieler, der vielleicht nicht vollends überzeugt hat, aber der mich positiv überrascht hat. Und das ist Federico Palacios, der ja in der zweiten Liga gefühlt gar keinen Stich gesehen hat und jetzt zumindest ab und an mal als Einwechselspieler dann doch, ja, da nochmal für Belebung gesorgt hat. Das war von mir so nicht erwartet worden. Ganz abschließend noch zur Kadergeschichte. Gibt es für euch so Spieler, die ihr unter Härtefall irgendwie verbuchen würdet, wo ihr sagt, die waren jetzt nicht wirklich schlecht, aber gut ist halt auch irgendwie anders, Markus?
Oh, das ist jetzt wirklich sehr gut gefragt. Also Palacios ist für mich schon auch so ein Fall. Also er hat Spiele dabei, da fragst du dich, warum hat er jetzt heute nicht von Beginn an gespielt? Er ist flott, er scheint auch ein bisschen sein Torriecher wieder gefunden zu haben, ist ja einer von mehreren Spielern, die zwei Saisontreffer auf dem Konto haben. Und im nächsten Spiel ist er halt wieder völlig von der Rolle, kriegt überhaupt keinen Ball und da fragst du dich dann, welcher ist jetzt der richtige Federico Palacios? Und ja, im Prinzip auch, wo ich mir keine Entscheidung erlauben kann, ist Thörles Knöll. Er hat Spiele von Beginn an gemacht. Dann war er wiederum mehrere Male gar nicht auf der Tribüne, nicht im Kader, sondern auf der Tribüne gesessen. Da fehlt halt wahrscheinlich auch noch ein bisschen so die Konstanz. Ich glaube, dass sowohl Palacios als auch Knöll wirklich Rohdiamanten sind, aber die einfach eben noch Zeit brauchen. Das Problem ist halt nur, in dieser Saison werden wir mit Sicherheit keine Zeit haben, wenn wir noch irgendwie versuchen wollen, den Klassenerhalt zu erreichen.
Ja, Thörles Knöll einmal in der Startformation gestanden gegen Eintracht Frankfurt und Palacios einer von vier Spielern neben Behrens, Ishak und Srelak, die zwei Tore erzielt haben. Ich würde in diese Härtefallkategorie tatsächlich Michael Ishak einsortieren und Tim Leibold. Die geben oft alles, aber das ist einfach nicht das Niveau, das ich mir von ihnen erhofft habe. Stefan, wie geht's dir?
Ja, Leibold habe ich vorhin auch vergessen. Auch so ein bisschen eine Enttäuschung gewesen jetzt in der gesamten Vorrunde, weil er letztes Jahr also in der zweiten Liga deutlich besser gespielt hat. Aber das liegt vielleicht halt dann auch eben an der Liga. Habe ich auch zuletzt von ihm gelesen. Er ist auch sehr selbstkritisch und sagt, also er hat sich das auch vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt. Er dachte, er wäre schon so weit, musste dann in der Vorrunde feststellen, das ist nicht so, und hat versprochen, da nochmal Gas zu geben. Ja, das ist halt so, ne? Also Leibold, dem traue ich auf jeden Fall zu, dass er sich da steigern wird in der Rückrunde. Und ja, für mich sind dann wirklich auch, Srelak ist für mich auch so ein Härtefall, genauso wie Ishak, die halt auch davon leben, von den Zuspielen leben, die sie bekommen, und da ist deutlich noch mehr Potenzial drin, als was sie bis jetzt gezeigt haben.
Gut, dann wollen wir es mal dabei belassen. Wir haben über einige Spieler jetzt auch gar nicht gesprochen. Markus hat es gerade schon auch angedeutet. Es gibt durchaus auch Spieler im Kader des 1. FC Nürnberg, die ein Stück weit Rohdiamanten sind, die Zeit brauchen, Zeit, die der 1. FC Nürnberg nicht hat. Und wollen dann gleich darüber sprechen, was denn auffällig war. Thema sind sicherlich Standards. Und ja, wir werden mit Sicherheit noch über das ein oder andere Auffällige im Spiel des 1. FC Nürnberg sprechen. Hier bei Total Beklubbt.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de.
Das Spiel gegen den SC Freiburg war dann irgendwie so ein Stück weit die, ja, Sahne auf dem Eisbecher oder die Kirsche auf der Sahne des Eisbechers, die Standardschwäche des 1. FC Nürnberg heißt. Es ist ein Eisbecher, der nicht wirklich gut schmeckt. Wir hatten es im letzten Take schon so ein bisschen angedeutet. Stefan hat darüber, ja, oder hat es ja schon kurz angesprochen, zahlreiche Ecken und am Ende keinerlei Gefahr. Und das, wo man ja doch als Absteiger immer denkt, wenn nicht nach Standards, wie dann, wenn du keine Tore schießt. Fortuna Düsseldorf macht es ganz gut vor, der 1. FC Nürnberg leider nicht nach. Und Stefan wird da vielleicht auch so ein bisschen eine Krux deutlich, die der 1. FC Nürnberg mit sich rumschleppt, dass man nicht so viele gute Standardschützen in der Mannschaft hat. Enrico Valentini ist das standardmäßig, dann hat er sich verletzt, was dann fast zwangsläufig dazu führte, dass Sebastian Kerk spielen musste, weil es irgendwie keiner sonst kann. Und ja, woran liegt es? Wird zu wenig Standard trainiert? Warum ist dem 1. FC Nürnberg das nicht geglückt, da ja mehr pro Feed aus den teilweise ja wirklich zahlreichen, sich potenziell bietenden Chancen zu schlagen?
Ja, puh, das ist die Gretchenfrage, ne? Also keine Ahnung. Valentini hat es in der letzten Saison super gemacht mit den, ich weiß nicht, wie viele Tore wir da nach Ecken erzielt haben, aber es waren bestimmt mehr als null. Und ja, Sebastian Kerk konnte das ja eigentlich auch. Also ich habe ihn zumindest so in der Wahrnehmung noch aus der letztjährigen Zweitligasaison oder in Saisons davor, wo er ausgeliehen war, noch, dass da schon Potenzial da ist, gute Standards zu schießen. Und wir hatten ja auch oftmals raffinierte Eckballvarianten auch schon unter Rene Weiler, wo die Spieler selber trainiert haben, die Spieler, die jetzt auch immer noch da sind, mit Hanno Behrens und Co. und so weiter, wo wir auch mal flache Ecken reingespielt haben, kurze Ecken gespielt haben, dann flach in den Strafraum gespielt haben und da durchaus den Gegner auch überrascht haben und Tore erzielt haben. Das fehlt mir jetzt aktuell irgendwie komplett, da wird irgendwie die Flanke in den Strafraum geschlagen und dann wird sie vom Gegner geklärt. Also mehr ist da irgendwie nicht drin. Also es ist auch nicht so, dass da mal eine gefährliche Situation zustande kommt, dass mal ein Kopfball aufs Tor geht, den dann der Torwart dann noch rausfischt oder so, wo du sagst, ja okay, das war mal eine richtig gute Ecke. das fehlt mir komplett, ob das zu wenig trainiert wird, ich weiß es nicht. Also unter den anderen Trainern hat man immer so gehört, dass das auch nicht explizit trainiert wurde, sondern dass sich die Spieler das dann mal so nach dem Training mal noch so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde drangehängt haben und da gewisse Dinge einstudiert haben. Ob das jetzt nicht mehr der Fall ist, weiß ich leider nicht. Also, aber klar ist, dass es ein Jahr ein bewährtes Mittel war, um Tore zu erzielen und dass wir es jetzt in der Vorrunde der ersten Liga überhaupt nicht hinbekommen haben.
Ja, raffinierte Eckballvarianten, das ist sicherlich ein gutes Stichwort. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, in welchem Spiel es war. Vielleicht war es sogar das 1-1 gegen Mainz, wo nochmal so einer ausgepackt wurde, also relativ zu Saisonbeginn.
Und dann, ja, das stimmt, da hast du recht.
Dann verpuffte das so ein bisschen. Und jetzt, wie gesagt, das Freiburg-Spiel war ja dann die Ausgeburt da, ganz grausam anzusehen. Muss da vielleicht ein Stück weit auch der Trainingsfokus jetzt im Trainingslager drauf gelegt werden, Markus? Man hört viel davon, dass neue Spielformen einstudiert werden sollen. Nur bei aller Liebe, wenn ich nicht ins Spiel komme, weil der Gegner mich mehr oder minder davon abhält, dann ja, sind ja Standardsituationen oftmals eben das Mittel der Wahl, um unverhofft vielleicht doch den Punkt zu holen oder zumindest das Tor zu erzielen, das Spiel so ein bisschen in eine andere Richtung kippen zu lassen. Wie siehst du die ganze Geschichte?
Naja, ich möchte sogar eigentlich noch einen Schritt weitergehen. Das Problem war ja eigentlich nicht nur, dass wir nach unseren Standards nicht gefährlich genug waren, sondern im Gegenteil, wir haben unsere Standards gemacht und haben direkt im Anschluss an diese Standards sind so dermaßen viele Gegentore in dieser Saison gegen uns gefallen, weil ganz einfach die Absicherung gefehlt hat. Und das ist für mich ein Punkt, das muss ich besser trainieren. Also, dass wir vielleicht keine Tore erzielen nach Standards, dass sie nach vorne nicht gefährlich genug sind, lasse ich mal alles eingehen. Das hängt auch ein bisschen so von der Tagesform der Spieler ab, was traut sich der Standardstütze zu und was hat er technisch drauf. Aber hinten einfach dann nur mit einem Mann an der Mittellinie zu stehen und sich dann ganz böse auskontern zu lassen, das sind halt Anfängerfehler und das kann ich trainieren. Also das muss ich sogar trainieren. Und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, habe ich überhaupt keine Hoffnung, dass wir noch großartig zu Punkten in der Rückrunde kommen.
Ja, das ist ja auch ein taktisches Problem, ne? Also das ist jetzt vielleicht gar nicht so ein trainingstechnisches Problem, was da Markus anspricht, das ist ja auch ein taktisches Problem. Wenn ich sage, meine Taktik ist, ich schicke alle Männer nach vorne, wenn wir den Standort haben und sichere bloß mit einem Mann ab, dann ist das für mich in erster Linie ein taktisches Problem, ne? Und wie es der Markus auch gesagt hat, wir haben uns nicht nur ein Gegentor damit gefangen, es sind mehrere Gegentore so gefallen. Und ich kann mich erinnern, gegen Gladbach, es war sehr ähnlich, Konter gefangen, Tor, und da war so der Tenor bei uns in der Redaktion, wir fressen immer die gleichen Gegentore. Und das ist für mich ein taktisches Problem.
Ja, gerade in so einer, sorry Felix, gerade in solchen Situationen wie in Gladbach, es steht 0-0 und ich werfe fast die komplette Mannschaft nach vorne. Das kann ich machen, wenn ich irgendwie 2-1 hinten bin, so dann nochmal alles oder nichts. Aber solange es 0-0 steht, gerade im Auswärtsspiel, wo ich ein gutes Auswärtsspiel mache, Und sich dann so böse auskontern zu lassen, das tut halt echt weh, das tut wirklich weh. Und die Punkte, die uns da wahrscheinlich schon durch die Finger gerannt sind, ja, das waren so einige.
Ja, Gladbach sicherlich da wahrscheinlich auch das Exempel, das man bemühen würde, um das anschaulich zu zeigen. Ich hatte damals für die Kurzbesprechung nach dem Spiel auch nur auf meinen Zettel geschrieben, immer wieder dasselbe, weil es wirklich dann in dieser Phase richtig, richtig auffällig wurde und dann nur noch zum Haare raufen war. Thema Gegentore, Markus hat es jetzt eingeleitet, ist sicherlich noch ein zweites, worüber wir sprechen müssen. Und das ist dann am Ende vielleicht auch eine Geschichte fehlender Qualität, so leid mir das irgendwie tut, Stefan. Der 1. FC Nürnberg hat viele Spiele in dieser Saison gehabt, wo man den Eindruck hatte, die Mannschaft ist taktisch gut eingestellt, verteidigt als Kollektiv wirklich auf einem anständigen Niveau, macht es dem Gegner schwer, sorgt dafür, dass die Innenverteidiger immer wieder Bälle relativ leicht rausklären können. Und dann konnte man sich im Prinzip Woche für Woche hinsetzen, einen Spieler auswürfeln, der einen kompletten Blackout hatte und so dem Gegner wirklich Gegentore geschenkt hat.
Ja, das ging ja schon am ersten Spieltag los. Da hatten wir auch einen Blackout gegen Hertha und schon hatten wir das Gegentor. Also es ist halt klar. Also ich meine, dass wir das nicht verhindern können, war uns auch allen vor der Saison klar, dass wir wohl mit Abstand, vielleicht noch jetzt mit Düsseldorf, den schlechtesten Kader in der Liga haben. Alles soweit klar. Dass wir auch solche Gegentore mal fangen, mangels Erfahrung, unterschreibe ich auch sofort, das ist auch klar. Dennoch, unterm Strich, war in der Vorrunde jetzt, trotz diesen Blackouts, die man teilweise hatte, die man aber auch, ich sag mal, minimiert hat jetzt im letzten Teil der Rückrunde. Da sind Tore nicht wegen Blackouts gefallen, sondern, wie wir jetzt eben schon gerade besprochen haben, da haben wir oft Tore über Konter bekommen, die man eigentlich hätte verhindern sollen. Und deswegen, also ich glaube, dass wir da unten stehen, hat am wenigsten mit den paar Blackouts zu tun, die wir in der Saison hatten.
Markus, wie schätzt du die Geschichte ein? Ich bin da nicht ganz bei Stefan, weil ich eben auch den Eindruck hatte, dass das durchaus auch mal in Spielen passiert ist, wo es dann eben 0-0 stand und dann das Spiel zu unseren Ungunsten dahingehend dann auch kippt.
Ja, ist schwierig. Es waren mit Sicherheit einige Spiele dabei, wo uns so persönliche Blackouts dann wirklich die Punkte gekostet haben. Aber ich bin da trotzdem auch bei Stefan. Der Großteil der Punkte, die wir nicht haben, resultiert halt trotz allem daraus, dass einfach unser Kader dem der anderen Bundesligisten unterlegen ist, was Spielqualität als auch die Erfahrung angeht. Und klar kann man jetzt sagen, Spieler XY hat in dem Spiel dem Gegner den Ball in die Beine gespielt und daraufhin ist das Spiel gekippt. Aber ich glaube, dann wird man sich's ein bisschen zu einfach machen. Es stehen immer 11 Mann auf dem Platz und diese persönlichen Blackouts, die hatten wir ja in der letzten Saison auch schon. Da waren auch so ein paar Szenen mit dabei. Vielleicht jetzt nicht ganz so in der Häufung, wie wir es jetzt in dieser Vorrunde hatten. Aber man darf halt auch nicht vergessen, wir sind halt auch eine Klasse höher. Und da passiert es eben einfach mal ein ganzes Stück schneller.
Kommen wir zum letzten Punkt. Und am Ende ist der vielleicht der gravierendste von allen. Und das ist sicherlich die Offensive. Wir haben es schon ein paar Mal angedeutet. Ein Blackout wäre kein Problem, wenn man vorne 3 Dinger macht. Wie bewertet ihr die ganze Situation in der Offensive? Wir hatten schon so ein bisschen angedeutet, teilweise verhungern die Stürmer auch einfach. Es gab jetzt tatsächlich Spiele, in denen es kein einziges Mal wirklich die Situation gab, dass der gegnerische Torwart eingreifen musste. Und wenn ich an die Rückrunde denke, dann ist es wirklich das, was mir die meisten Sorgenfalten bereitet, Stefan.
Ja, also das zieht sich jetzt ja schon durch den ganzen zweiten Teil der Rückrunde. Ich glaube, die Spitze des Eisbergs war so dieses Wolfsburg-Spiel, wo wir, ich weiß nicht, 15 Torschüsse hatten, aber keiner davon war wirklich aufs Tor. Das ist so bezeichnend. Für das Problem, wir haben jetzt da schon in diesem ganzen Podcast viel drüber diskutiert, wir haben es immer wieder mal angeschnitten, es sind mehrere Probleme da, es fängt im Mittelfeld an, dass du da keinen Ballverteiler hast, dann vielleicht auch ein fehlendes Selbstvertrauen, ich glaube, das war das Spiel so gegen, ich glaube, gegen Freiburg, kann ich mich gut erinnern, wo wir eigentlich gut in der Partie drin waren, viel Zugriff hatten aufs Spiel, und das ist ja erstmal das Erste, dass du einen Zugriff hast aufs Spiel, um Torchancen zu kreieren, aber du hast halt dann immer im letzten Drittel gemerkt, wenn du mal mit Schwung kamst und du dachtest, jetzt muss der Pass kommen, jetzt muss die Flanke kommen, dann haben die Spieler abgestoppt, haben nochmal den Ball wieder zurückgepasst, da hast du auch ein Raunen im Publikum gehört, weil das Publikum dann auch gesagt hat, ja, mit spielt doch halt jetzt mal nach vorne und schlag doch jetzt mal die Flanke rein. Da fehlt halt, es ist schwierig, das rauszufinden, was da fehlt. Das ist glaube ich, eine Mischung aus allem. Es ist so fehlendes Selbstvertrauen, dann die fehlenden Automatismen, die da fehlen, es ist schwierig, ja. Also ich weiß nicht, das ist jetzt halt eine Sache des Trainers, ne? Dass man dieses Problem löst, ne? Dass du da irgendwie ein Dreieck findest da vorne aus Spielern, wo du sagst, denen vertraue ich jetzt und die sollen es richten. Ne? Also auf jeden Fall, was wir gesehen haben, was nicht funktioniert, ist, wenn du da vorne immer wieder Spieler zusammenwürfelst, das hat man gesehen, das funktioniert nicht. Ne? Wir brauchen da irgendeine Konstante, auf die wir uns verlassen können, die dann auch das Selbstvertrauen hat, Tore zu erzielen.
Und vor allem bringt es auch nichts, wenn man für die letzten 10 Minuten dann Spieler wie Eras oder Everton einwechseln oder mit meinem großen vorne drinstehen haben.
Oder Markreiter nach vorne schicken.
Oder Markreiter nach vorne schicken, weil das Problem ist gar nicht so sehr, dass unsere Stürmer vorne nicht kopfballstark sind, sondern einfach die Tatsache, dass sie überhaupt keine Flanke serviert kriegen, mit der sie überhaupt irgendwas anfangen können.
Ja, das war auch, glaube ich, gegen Freiburg. Freiburg der Fall, wo wir über 90 Minuten es nicht schaffen, eine Flanke reinzubringen und dann wird Eras eingewechselt und wird da vorne reingestellt, wo ich mir dann dachte, ja, was soll das jetzt bringen? Ne? Also es kommt da eh keine Flanke rein und wenn, dann wird sie geklärt.
Ja, lassen wir das vielleicht einfach mal so stehen. Es ist, du hast es angesprochen, sicherlich ein Potpourri aus diversen Geschichten, teilweise dann vielleicht auch mangelndes Selbstvertrauen, den Abschluss nicht zu nehmen oder dann, wenn man die Chance hat, manchmal eben dann das auch erzwingen zu wollen und dann den Abschluss überhastet zu nehmen. Und so kommt eins zum anderen mittlerweile. Wie gesagt, der SC FC Nürnberg seit 4 Spielen torlos. Hoffen wir, dass es am 20. Januar, also kommt ein Sonntag, dann mal wieder anders wird, aber dann bitte auch anders als auf Schalke, als zuletzt zwar 2 Tore geglückt sind, aber dafür 5 kassiert wurden. Wir wollen uns gleich nochmal abschließend so ein bisschen darüber unterhalten, was war unser persönliches Highlight, unser persönliches Lowlight der Bundesliga-Hinrunde des 1. FC Nürnberg. Und ja, dann sind wir auch quasi schon durch mit unserer Hinrunden-Rückschau hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Bevor wir Tops und Flops küren, möchte ich mit Stefan und Markus noch ganz kurz über eine andere Sache sprechen. Stefan, Florian Zenger und Alex Endel haben bei euch auf Clubfans United in einem Zweiteiler die Frage gestellt, Michael Köllner, und sie beantwortet mit Ja, aber. Es wird, und ich denke, da bin ich kein großer Prophet, im Laufe der Rückrunde wahrscheinlich deutlich unruhiger um Michael Köllner werden, wenn sich nicht ganz, ganz viel beim 1. FC Nürnberg ändert. Wir haben das jetzt, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet, dass der 1. FC Nürnberg vor der Saison der Top-Abstiegskandidat war und es nach wie vor ist, einfach weil ein Stück weit die Qualität, oder nicht nur ein Stück weit, weil die Qualität wahrscheinlich fehlt und der ein oder andere Spieler vielleicht auch nicht den erhofften Entwicklungsschritt gemacht hat. Und trotzdem möchte ich von euch beiden mal noch wissen, wie ihr die Personalie Michael Köllner insgesamt wertet und womit ihr am Ende der Saison denn dann rechnet. Markus, du hast die Ehre, das zu eröffnen.
Gut, ich habe da eine ziemlich klare Meinung dazu. Wenn du dich unter Clubfans, so, das heißt jetzt in meiner Blase oder auch bei Fans von anderen Vereinen umhörst, jeder findet Trainer richtig cool, die mal was ausprobieren, die zu gewissen Dingen eine ziemlich fundierte Meinung haben, die jetzt nicht irgendwie Mainstream ist. Genauso einen Trainer haben wir auch. Und das, was mich an der Sache immer ein bisschen nervt, ist, bei einem Christian Streich finden es alle immer ganz hervorragend und der ist ja so toll. Aber einen eigenen Trainer, dem wird es, also wenn ich so zumindest so die letzten ein, zwei Wochen in meiner Twitter-Blase mal mich umgeguckt habe, wird ihm das jetzt alles um die Ohren gehauen. Klar, ihm fehlt im Moment das wichtigste Argument, nämlich der sportliche Erfolg. Aber sind wir mal ganz ehrlich, würde das anders werden, wenn wir uns einen José Mourinho dann jetzt plötzlich holen? Ich kann das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Von daher glaube ich, dass Michael Köllner trotz allem der richtige Mann am richtigen Ort ist. Das Einzige, was ich ein bisschen kritisch sehe, ist diese Machtkonzentration, die er im Verein hat. Und da sollte man vielleicht mal überlegen, wie man da ein bisschen entgegensteuern kann. Aber ansonsten glaube ich, dass er auch der Richtige wäre beim doch recht wahrscheinlichen Abstieg, die Mannschaft in der zweiten Liga dann wieder zu übernehmen.
Ja, auf jeden Fall nicht José Mourinho verpflichten, wenn man die Machtkonzentration aufbrechen möchte. Ne? Stefan, wie bewertest du die Personalie Michael Köllner?
Ach, ja, schwierig. Also, das, was der Markus gerade angesprochen hat mit der Machtkonzentration, ist natürlich ein Problem, weil wenn der Trainer so viel Macht im Verein hat, Positionen zu besetzen, wird es dann irgendwann schwierig, wenn der Trainer mal nicht mehr da ist, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht wechselt er selber, vielleicht wird er abgeworben, er wird entlassen, wie auch immer. Dann hast du da plötzlich ein Loch und musst es dann irgendwie wieder alles kitten, was da vielleicht dann schiefgelaufen ist. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, was das Spielerische, was die Trainerleistung angeht, ich bin halt einfach der Meinung, dass mit der Mannschaft, auch wenn wir vielleicht den schlechtesten Kader haben, aber rückblickend, wenn man sich die gesamte Rückrunde anschaut, die ganze Vorrunde anschaut, also mehr als 11 Punkte wären deutlich drin gewesen, das muss man einfach mal sagen. Also wenn man sich allein die Heimspiele gegen Stuttgart, Freiburg und Wolfsburg ansieht, da hast du dreimal einen Gegner gehabt, der richtig schlecht war. Also das Stuttgart-Spiel war so bezeichnend, das ist, was wir auch hier als Knackpunkt vielleicht so in der Saison dargestellt haben. Stuttgart war an dem Tag richtig schlecht und das Problem war, wir waren noch schlechter. Also, und das hätte nicht sein müssen. Also so viel Expertise traue ich mir jetzt schon zu, dass ich sage, also der Kader war schon zum mehr in der Lage in der Saison und Stuttgart war an dem Tag schlagbar und wir haben es verloren. Das ist genauso wie beim VfL Wolfsburg und es ist genauso beim SC Freiburg. Und das andere Dinge haben wir auch schon hier in dem Podcast angesprochen, mit der Taktik, dass wir oftmals zu hoch stehen, dass wir da viele Gegentore fressen. Die Spiele gegen Dortmund und Leipzig, wo wir also mit einer, das ist mit einer naiven Taktik versuchen, da irgendwie was zu holen und dann wirklich komplett zerlegt werden und das während des Spiels noch nicht mal wirklich merken oder darauf reagieren. Das sind so Dinge für mich, wo ich sage, ja, das muss nicht sein. Also mir fehlt da so ein bisschen jetzt in der Saison die Entwicklung, die sehe ich nicht. Also mir fällt es aktuell schwer, etwas positiv zu sehen. Und ich sehe halt auch, in der letzten Saison hat man eine Entwicklung auch gesehen, da hast du Spieler wie Mühl gesehen oder auch andere, Löwen zum Beispiel, wo du siehst, okay, da bewegt sich was, da tut sich was, da passiert was, ne? Da gehen neue Sternchen, Sternchen gehen da auf. Und das fehlt mir jetzt absolut komplett. Und am Ende muss es Andreas Bornemann entscheiden, wie es da weitergeht. Also er hat sich ja jetzt im Dezember klar bekannt zum Trainer und hat auch gesagt, wir gehen mit ihm in die zweite Liga. Das muss dann auch Andreas Bornemann verantworten. Also es ist halt, von der Trainerposition ist halt immer schwierig. Solange die Mannschaft hinter dem Trainer steht, sehe ich da jetzt nicht das Problem, dass da irgendwas auseinanderbricht, aber sollte sich da mal ein großer Teil der Spieler vom Trainer abwenden, dann kannst du nicht mehr an dem Trainer festhalten. Das geht halt einfach nicht. Ne? Du musst dann halt irgendeine Entscheidung treffen. Aber ich bin mal gespannt, wie jetzt die Rückrunde läuft. Die Vorbereitung lief jetzt nicht gut, sage ich mal so. Und ja, harren wieder Dinge, die da kommen.
Ja, ich bin sehr bei dir, Stefan. Also Thema Spielerentwicklung, da denke ich, hat er einfach seine Stärken, wenngleich das jetzt in dieser Saison vielleicht gar nicht so zum Tragen kommt, wo man natürlich dann auch wieder drüber reden kann, wie groß der Anteil der Liga daran ist. In einem Abstiegskampf Spieler zu entwickeln, ist nie einfach. Aber tatsächlich der Lerneffekt oder die Lernkurve bei Michael Köllner, die verläuft deutlich flacher, als ich mir das erhofft habe. Und Flo und Alex haben das in ihrem Doppelartikel ja auch mal herausgestellt, dass Erfahrung, die nicht durch andere mitgebracht wird, selbst gemacht werden muss. Und das ist was du dir im Abstiegskampf eigentlich nicht leisten kannst. Und glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem ist und hinten raus dem 1. FC Nürnberg wahrscheinlich auf die Füße fällt. Hätte man ja wenigstens eines dieser drei von dir genannten Spiele gewonnen, dann würde man jetzt zumindest punktgleich mit dem VfB Stuttgart sich um den Relegationsplatz streiten oder eben auf jenem stehen. Und so fällt es mir persönlich sehr, sehr schwer, auch nur irgendwie daran zu glauben, dass der Klassenerhalt geschafft werden kann. Wir haben aktuell 3 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, 4 auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, haben aber eben auch nur 11 Punkte in 17 Spielen geholt. Und ja, 3-4 Punkte sind nicht viel, aber vor dem Hintergrund, was eben in der Hinrunde geleistet wurde, doch dann schon eine ganze Menge. Und ja, es bleibt abzuwarten, wie sich die Personalie Michael Köllner weiterentwickeln wird. Andreas Bornemann hat sich ja im Prinzip die Option verbaut, die Reißleine zu ziehen. Michael Köllner hat sie sich immer offen gelassen, hinzuschmeißen, wenn er die Mannschaft nicht mehr erreicht. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, wie sich es dann weiterentwickelt.
Es ist halt auch eine Philosophiefrage, ne? Also ist jetzt das oberste Primärziel, ist jetzt der Klassenerhalt auf Teufel komm raus, zu sagen, wir wollen in dieser ersten Liga unbedingt bleiben, oder sage ich, wir schauen mal, was geht, und wenn wir absteigen, dann steigen wir wieder ab und behalten uns aber die Kontinuität bei, egal wie Kontinuität da zu bewerten ist, ob das den Trainer mit einbezieht oder nicht, oder ob das heißt, wir bilden Spieler aus und versuchen dadurch Geld zu generieren, um dann im nächsten Jahr noch mal besser aufgestellt zu sein. Da fehlt es mir aktuell ein bisschen in der Kommunikation. Also ich weiß jetzt nicht genau, Stand heute, was will der Verein eigentlich? Wollen wir jetzt unbedingt Klasse halten oder ist es jetzt okay, wenn wir absteigen? Ist es ein Desaster, wenn wir wieder absteigen? Welche Probleme ergeben sich daraus? Wie sind wir da aufgestellt, wenn wir absteigen? Das fehlt mir aktuell da in der Kommunikation.
Ja, das haben sie aber doch, denke ich, vor der Saison und auch während der Saison, zum Beispiel bei der Mitgliederversammlung, auch deutlich kommuniziert, dass da langfristig ein bisschen Hand und Fuß reinzubringen eigentlich das oberste Ziel ist. Und ich denke, dass alle Entscheidungen, die ja momentan getroffen werden oder getroffen worden sind, eigentlich alle unter dieser Prämisse stehen, dass der Verein sich mittel- bis langfristig entwickeln soll. Und dass man eben auch, ich glaube, da gibt es ein Interview mit Dr. Thomas Greglein, in dem er sagt, dass der Abstieg im Prinzip mit einkalkuliert ist, dass uns das aber nicht vom langfristigen Ziel dann abbringt.
Ja, das Interview kenne ich und das fand ich auch richtig gut. Ich finde nur, es sollte ein bisschen offensiver so kommuniziert werden. Weil ich weiß ganz genau, dass wenn wir absteigen und wir haben dann wieder die Jahreshauptversammlung im Herbst, dann ist der erste Spruch, der wieder kommt, der Club gehört in die erste Liga. Und das hängt mir halt, das ist so ein Problem, wir sind so ein Geißel unserer eigenen Geschichte irgendwie, dass wir halt mal erfolgreich waren, aber eigentlich schon seit 30 Jahren zwischen den Ligen pendeln und dann muss ich immer hören, der Club gehört in die erste Liga und so wird es halt auch nach außen getragen und so pflanzt sich das auch in die Köpfe der Fans und wenn wir dann nicht Erstligist sind, dann ist immer erstmal grundsätzlich schlechte Stimmung im Verein und ich denke, wenn man das ein bisschen offensiver kommuniziert, dann kann man auch leichter mit dieser zweiten Liga und ein bisschen Druck in der zweiten Liga dann umgehen, den man dann zwangsläufig wieder haben wird, weil es dann wieder heißen wird, jetzt sind wir wieder Zweitligist, aber eigentlich gehört doch der Club in die erste Liga und wir müssen jetzt wieder rauf.
Ja, ich glaube, dieser Malus, den man jetzt irgendwie endlich mal aus dem Kopf kriegen muss, dass dieses Selbstverständnis, dass wir in die erste Liga gehören, wie du schon sagst, das ist seit 30 Jahren einfach nicht mehr der Fall. Und das sind schon ganz andere Vereine so richtig böse dran gescheitert. Also wenn ich so an Kaiserslautern erinnern darf, die das auch immer so im Hinterkopf hatten. Und stimmt, also da sollten sie das vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher kommunizieren. Wobei das dann halt auch wieder schwierig ist. Es wird in der Anhängerschaft zu sehr, sehr viel Unverständnis stoßen, weil halt doch einige immer noch tatsächlich der Meinung sind, dass der Club eigentlich in die erste Liga gehört.
Ja, auf jeden Fall bleibt, denke ich, festzuhalten, dass mitunter die Kommunikation des ersten FC Nürnberg vielleicht nach außen einfach nicht die optimale ist. Ich glaube, ihr habt das Interview mit Gretlein angesprochen, da wurde mal so ein bisschen Tacheles geredet. Bei Michael Kölner habe ich oft den Eindruck, der will natürlich seine Spieler jetzt auch nicht schlecht reden, was ja auch völlig okay ist, aber es gibt für mich immer einen Unterschied auch zwischen der Kommunikation im Verein und nach außen. Und wenn man das eben mal so ein bisschen einordnen würde, okay, wo stehen wir? Uns ist sehr klar, dass es eine Riesenaufgabe wird, die Klasse zu halten. Wahrscheinlich steigen wir ab. Dann wird die Rückrunde, glaube ich, auch von Fanseite erträglicher, wenn man da jetzt schon mal so ein bisschen einordnet. Und du hast es angesprochen, Stefan, Philosophiefrage. Was wollen wir jetzt auch in dieser Rückrunde? Klar, wir wollen jede Chance beim Schopf packen, irgendwie die Klasse doch noch zu halten. Aber wahrscheinlich ist es für uns spätestens ab Mitte der Hinrunde zuträglich, wenn wir versuchen, ein Spielsystem zu etablieren, mit dem wir in der zweiten Liga, die nächstes Jahr garantiert wieder die schwächste zweite Liga aller Zeiten ist, egal wer dann da außer dem ersten FC Nürnberg wahrscheinlich absteigt, denn es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn Köln und Hamburg nicht hochgehen, dann erwarten auch alle wieder, dass der Club sofort wieder aufsteigt. Insofern, ja, ein bisschen vertrackte Situation, in der sich der FCN da momentan befindet. Zum Abschluss noch ganz schnell Tops und Flops dieser Hinrunde. Markus, was war dein absolutes Highlight? Was war der Tiefpunkt für dich?
mein Highlight war der Jubel nach dem Ausgleichstreffer in Bremen in der Nachspielzeit, als wirklich der komplette Kader dann so auf den Haufen gelegen hat und auch der Trainer dann mitten reingesprungen ist. War für mich ein schönes Zeichen, dass da eben eine komplette Geschlossenheit da ist, von der ich nicht weiß, ob sie denn jetzt immer noch so ist nach dieser Hinrunde. Aber das war mein Highlight. Tiefpunkt für mich ganz eindeutig das Auswärtsspiel in Leipzig.
Und Stefan?
Nichts mehr dazu, ja.
Okay. Stefan?
Ja, gibt da so mehrere Highlights natürlich. Das 13-0 gegen Düsseldorf war für mich zu dem Zeitpunkt an dem Tag ein Highlight, weil mir richtig bange war nach dem 7-0 in Dortmund, wie die Mannschaft das verkraftet. Und ich war dann eigentlich an dem Tag so richtig froh, dass wir da den Spieß umdrehen konnten und auch schöne Tore gemacht haben, schöne Tore rausgespielt haben. Auch so ein Highlight, auch wenn es vielleicht punktemäßig kein Highlight war, war das Heimspiel gegen Leverkusen, weil es halt einfach ein witziges Spiel war und ich glaube, Leverkusen an dem Tag auch gewonnen hätte, wenn der Regen nicht gewesen wäre, aber der Regen war da unser Freund, zumindest in der zweiten Halbzeit. Und ich bin da absolut dann wieder bei Markus. Das Leipzig-Spiel war natürlich eine absolute Oberkatastrophe. Also das darf halt so nicht passieren. Das war so ein richtiger Tiefpunkt, gerade nachdem du eigentlich das 7-0 aus Dortmund verdaut hattest mit einem 13-0 gegen Düsseldorf, dass du dann gleich wieder so eine Packung bekommst und noch gut bedient warst mit einem 6-0. Ja, das war schon so ein Tiefpunkt.
Ich gehe mal weg vom Spielfeld. Highlight für mich die Choreo von Schalke und den Clubfans zusammen. Also Hut ab, das war fantechnisch ganz groß und fantechnisch ganz, ganz niedrig war das Auswärtsspiel bei Hansa Rostock, als der Fanblock halb leer war, weil die Ultras sich, da vorab mit Hansa Ultras treffen mussten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden für die Einschätzung der Hinrunde. Wir werden in der kommenden Woche natürlich dann wieder vollumfänglich für euch zurück sein. Es wird ein Gegnergespräch geben mit einem Hertha-Fan. Wir werden auch nochmal so ein bisschen aufs Trainingslager zurückblicken. Was hat sich da getan? Was ist vom 1. FC Nürnberg jetzt vielleicht auch zu erwarten, nachdem wir die Erwartungen ja jetzt gerade schon, ja, ich weiß nicht, was kommt unterm Keller? Das Fundament, dahin haben wir sie ungefähr geschraubt. Und ja, dann sind wir wieder hier mit Total Beklubbt und dann geht's auch wieder los mit Fußball und dann ist es ein bisschen weniger was wäre wenn, sondern was war. Und bis dahin, ja, schön meinsportpodcast.de hören, denn wir sind Podcast und wir sind nächste Woche wieder da. Und wenn euch das gefallen hat, dann folgt uns auf iTunes, folgt uns nicht auf iTunes, bewertet uns auf iTunes, folgt uns auf Twitter und auf Facebook. Und wir sagen Tschüss und bis nächste Woche.
Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.